Dieser Podcast wird präsentiert von Suica.
NZZ Akzent. Die Weltwirtschaft ist gerade so ein bisschen am Zittern. Man weiß nicht so recht, wohin es geht. Matthias, du bist ja Korrespondent in China und du sagst jetzt, da zeigt sich im Moment ein ziemlich düsteres Bild.
Ja, das kann man so sagen. Also gerade wenn man sich das an der Basis anschaut. Ich war im November, war ich in Südchina unterwegs, in der Provinz Guangzhou. Kangle, kleines Dorf mitten in der Stadt, enge Gassen, wildes Geflecht von kleinen Sträßchen mit Schlaglöchern übersät. Überall liegt Müll, hier da mal ein kleiner Imbiss als Loch in der Wand. Also richtig heruntergekommenes Viertel, Quartier, hat aber eine große Berühmtheit erlangt, weil sich dort eine Näherei an die andere reiht und dort werden Kleider genäht, Textilien genäht, die man in der Schweiz etwa auch über Temu bestellen kann.
Okay.
Das sind diese Nähereien, so ganz winzige, stickige Löcher. Und es hat immer geboomt, aber jetzt, ich habe es dort gesehen und auch gehört, mit vielen Leuten gesprochen, die Stimmung ist sehr schlecht. An den Straßen sitzen Fabrikbesitzer mit Schildern vor sich aufgebaut und suchen nach Aufträgen. Es gibt mehrere Märkte für Tagelöhner, wo die Leute Jobs für einen Tag suchen, für 7-8 Franken am Tag. Also die Stimmung ist wirklich grundweg schlecht.
Also wirklich eine Krise.
Es ist eine Krise, die ist mit Händen zu greifen, die ist deutlich zu sehen überall. Und diese Nähereien dort in Südchina sind längst nicht der einzige Wirtschaftszweig. Ja, das geht quer durch andere Branchen auch. Gastronomie, Restaurants, Detailhandel. Ja, also es ist umfassend. Und diese Krise ist auch und vor allem hausgemacht.
Die geopolitischen Spannungen tragen zur Wirtschaftskrise in China bei. Aber die Hauptverantwortung trägt Chinas Staats- und Regierungschef Xi Jinping, sagt China-Korrespondent Matthias Kamp. Ich bin Antonia Moser. Matthias, Xi Jinping ist dafür verantwortlich. Ich finde, das ist noch eine steile These. Würde er das selbst auch so unterschreiben?
Naja, ich glaube eher nicht. Er sieht das sicherlich ganz anders, aber ignorieren kann er das nicht. Denn die Krise ist wirklich groß, die Missstände sind mit Händen zu greifen, überall sichtbar. Das sah man auch am Nationalen Volkskongress, der am 4. März in Peking begonnen hatte. Da hat dann der Ministerpräsident Li Qiang vor knapp 3000 Delegierten sehr ausführlich und sehr anschaulich ausgeführt, wo die Schwächen liegen im Moment. Und zwar ist es ein schwacher privater Konsum, die Leute geben kein Geld aus, die Nachfrage ist sehr gering. Er hat gesagt, es gebe einen großen Druck auf die Löhne, auf den Arbeitsmarkt, viele Unternehmen hätten Probleme. Viele lokale Regierungen ertrinken in ihren Schulden. Also er hat das sehr, sehr plastisch, sehr deutlich ausgeführt. Ich habe viele Volkskongresse beobachten können in über viele Jahre hinweg. Also so deutlich hat man einen Ministerpräsidenten selten reden gehört.
Also weil man es eben nicht mehr übersehen kann, wie du gesagt hast, dass die Krise wirklich da ist.
Richtig, die Krise ist da. Es gibt auch eine Unzufriedenheit im Volk. Ja, also und man sieht das auch in der Hauptstadt hier. Also wir haben große Shopping-Malls, nehmen wir mal die Ginza Mall in der Innenstadt, teilweise menschenleer an Wochenenden auch. Ja, viele Läden schließen, Restaurants müssen schließen, weil sie keine Gäste mehr haben. Ja, die Krise am Immobilienmarkt. Also man sieht hier überall Betongerippe rumstehen, Hochhäuser, die nicht mehr weitergebaut werden. Es gibt Entlassungen, die Löhne werden gekürzt. Die Leute, viele Leute haben schlicht die Hoffnung verloren, dass es wieder besser wird. Und so war es in der Vergangenheit in China eigentlich immer. Es ging immer nur bergauf. Aha. Und dieses Versprechen kann die Regierung jetzt nicht mehr einlösen.
Und ich nehme an, die Zölle von den USA, die helfen da jetzt auch nicht, um die Stimmung irgendwie zu verbessern.
Ja, ja, richtig, natürlich. Die helfen garantiert nicht. Also seit Trump jetzt wieder im Amt ist, hat er zweimal die Zölle auf chinesische Importe um jeweils 10 Prozentpunkte erhöht. Das sorgt natürlich für zusätzlichen Druck, vor allem wenn man bedenkt, dass die USA der größte Markt sind für chinesische Waren, ja, und das tut zusätzlich weh. Aber die Probleme gehen noch viel tiefer, denn im Grunde, man muss auf die Pandemie zurückgehen, auf die Corona-Pandemie, ist seitdem schon der Wurm drin. Und diese Entscheidungen gehen ganz klar auf die Politik von Xi Jinping zurück.
Also du sagst, diese Wirtschaftskrise ist hausgemacht, USA und Zölle hin oder her. Was hat denn die Regierung von Xi Jinping genau falsch gemacht?
Naja, wir erinnern uns. Also China war das Land mit einer Zero-Covid-Politik. Also es ging darum, jeden Tag bei null Infektionen zu sein, ja. Und das über 3 Jahre. Wir denken jetzt an Millionen von Menschen, die in ihren Wohnungen und Häusern eingesperrt waren, teilweise über Monate, ja, also nicht rauskamen. Es musste jeden Tag getestet werden. Viele Städte mussten Quarantänezentren bauen, um die Infizierten dort zu isolieren. Ja, also allein diese Covid-Tests in einem Jahr, wir nehmen das Jahr 2021, haben China 370 Milliarden Dollar gekostet. Mhm. Und zahlen mussten all dies die Lokalregierungen. Ja, die mussten die Quarantänezentren zahlen. Die mussten die täglichen Covid-Tests zahlen. Ja. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, dass viele Lokalregierungen bis über die Halskrause verschuldet sind.
Bekommen die denn kein Geld vom Staat irgendwie, eine Unterstützung?
Also bisher bekommen sie wenig. Bisher haben sie immer wenig bekommen. Die Einnahmen sind auch in den vergangenen Jahren drastisch zurückgegangen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Haupteinnahmequelle der Lokalregierung komplett weggebrochen ist. Denn die Lokalregierungen haben gelebt von Landverkäufen an Immobilienentwickler, die dort Hochhäuser, Apartments gebaut haben, aber das ist seit 2021 alles vorbei. Also da ist Ebbe in den Kassen bei den Städten, Provinzen und Kreisen.
Und du hast ja gesagt, das ist jetzt nicht nur beim Staat so, sondern auch im Privatsektor sieht es nicht viel besser aus. Also dort ist ja die Krise. Was lief denn da schief, also dass auch die Privatwirtschaft irgendwo unter die Räder kam?
Naja, der Privatsektor war immer sehr erfolgreich hier in China. Also er hat die Wirtschaft im Grunde angetrieben und auch für Innovationen gesorgt. Aber wir hatten hier die großen E-Commerce-Plattformen wie JD, wie Alibaba, wir hatten Tech-Konzerne wie ByteDance, Tencent. Die waren super erfolgreich, haben Millionen Jobs geschaffen, ja. Und dann hat Xi Jinping ab 2019 hat er durchgegriffen dort. Es gab einige Missstände, klar. Einige Plattformen haben ihre marktbeherrschende Stellung ausgenutzt, haben dann Unternehmen nicht auf ihre Plattform gelassen, weil sie auf anderen Plattformen gelistet waren, klar. Aber er hat dann, statt mit dem Florett dort zu agieren, mit dem Säbel da einmal durchgehauen, ja, und hat zig neue Vorschriften, neue Gesetze erlassen und hat diese Unternehmen mehr oder weniger an die Kette gelegt, ja. Also besonders getroffen hat es den Sektor für Online-Unterricht für Schüler, ja, also den hat er ganz geschlossen platt gemacht, ja. Da sind nach einigen Schätzungen 10 Millionen Jobs verloren gegangen. Und was wir jetzt haben, sind schrumpfende Investitionen im Privatsektor. Wir haben viele Entlassungen. Also im Grunde ist es dort ähnlich gelaufen wie schon vorher in der Immobilienbranche auch. Klar, der Markt war überhitzt, ja, es war eine große Blase. Aber dort hat auch dann ein viel zu hartes Vorgehen, ja, hat dann dazu geführt, dass der ganze Markt innerhalb von 3 Monaten komplett eingeknickt ist, ja. Also es war eine radikale Politik, da wurden über Nacht neue Gesetze erlassen, diese sogenannten 3 roten Linien zur Kapitalausstattung der Immobilienentwickler. Und das war viel zu viel in viel zu kurzer Zeit, statt dass man hingegangen wäre und kontrolliert die Luft aus dieser Blase gelassen hätte, mit kleinen Schritten, mit punktierten, bedachten Schritten, ja, dass eben nicht passiert. Und das ist eben das alte Problem von Xi Jinping, er überreagiert dann oft, ja, schießt übers Ziel hinaus, macht zu viel auf einmal und zerstört damit am Ende auch vieles.
Und das hat dann drastische Folgen, eben weniger Jobs, Entlassungen. Und das heißt dann auch, die Menschen gehen weniger einkaufen. Also der Konsum sinkt ja dann logischerweise auch.
Genau, der private Konsum sinkt. Die Leute gehen nicht mehr in die Geschäfte, in die Restaurants, in die Läden. Viele Menschen sparen für schlechte Zeiten. Sie legen das Geld auf die hohe Kante, das sie eigentlich in den Konsum stecken sollen. Natürlich auch mit der geringeren sozialen Absicherung hier zu tun. Also ich war ja in besagtem Dorf mit den vielen Nähereien in Kangle dort. Hab da eine Arbeiterin oder eine Frau getroffen, die Arbeit suchte, ja, weil ihre Pension nicht reicht. Also sie bekam zu dem Zeitpunkt 1000 Yuan pro Monat, etwa 120 Franken, ja, verzweifelt. Ihre Familie kann nicht helfen und sie musste sich dort einen Job suchen. Es gibt eben nicht wie bei uns eine Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe. Das soziale Netz, vor allem auf dem Land, ist sehr, sehr dünn und darauf legte die Regierung unter ihrem Staats- und Parteichef Xi Jinping bisher anscheinend keinen großen Wert.
Und das hat ja alles eben auch wieder zur Folge, dass man, wenn man ein bisschen Geld hat, dann legt man es eher zur Seite für schlechte Zeiten, als jetzt eben zu einzukaufen, wie du gesagt hast.
Richtig, die Leute legen es auf die hohe Kante. Und deswegen, wir haben ja schon seit Jahren hier diesen sehr schwachen Konsum in Relation zur Wirtschaftsleistung. In China trägt er 38% zur Wirtschaftsleistung, bei den USA sind 60-70%, in Europa 50%. Okay. Viele haben ihre Ersparnisse in Immobilien gesteckt, weil es keine anderen Geldanlagemöglichkeiten gibt in China. 70% der privaten Vermögen sind in Immobilien gebunden in China. Naja, wenn ich dann sehe, dass der Wert meiner Wohnung jedes Jahr um 20% zurückgeht, dann halte ich mein Geld auch zusammen, ja, und bring's nicht in die Shopping Mall oder in ein Luxusrestaurant. Und die Leute sparen noch mehr.
Wir sind gleich zurück.
In der neuesten Folge von Suica Talks reden wir über Gehörlosigkeit.
Sie ist jeden Tag belagert worden aufgrund von dem. Es ist ein bisschen Mobbing reingegangen.
Wie gestalten Gehörlose ihren Alltag und was sind die zukünftigen Aussichten? Suica Talks. Überall da, wo es gute Podcasts gibt.
Klingt nach einem Teufelskreis, wo Chinas Wirtschaft drinsteckt. Also einerseits diese verschuldeten Lokalregierungen, die von der Regierung Xi Jinping nicht unterstützt werden. Andererseits die Privatwirtschaft, wo Xi Jinping viel zu stark eingegriffen hat. Und dann auch noch die schlechte soziale Absicherung, niedrige Renten, wo die Regierung bisher auch nicht viel gemacht hat. Und all das zusammen schwächt die Wirtschaft. Matthias, was macht die chinesische Regierung denn jetzt? Weil, wie wir gehört haben, das Problem erkannt hat sie ja.
Ja, das hat sie. Das klang am Parteikongress, am Nationalen Volkskongress richtigerweise, klang es klar durch. Also es scheint, dass die Regierung eine Kehrtwende vollzieht. Es werden viele Auflagen wieder gelockert. Man will das Schuldenproblem beherzt angehen. Man will den Immobiliensektor und den Bankensektor stabilisieren. Also da ist viel in Bewegung im Moment.
Das klingt jetzt nach guten Zielen, aber gibt es da auch schon konkrete Maßnahmen, also was die Regierung da machen will?
Es gibt sehr viel Konkretes. Also sie will 500 Milliarden Yuan in die angeschlagenen Banken pumpen. Lokalregierungen bekommen Geld, damit sie leerstehende Wohnungen kaufen können. Sie bekommen Geld, um ihr Schuldenproblem zu lösen. Bei Sozialem wird einiges getan, bei Pensionen und Renten. Dann gibt's gebührenfreie Vorschulen. Familien mit Kindern bekommen Hilfe. Also da ist ganz viel in Bewegung, ja. Mhm. Aber eines der wichtigsten Anliegen, vielleicht sogar das wichtigste Anliegen, ist der Regierung immer noch der private Konsum, den wieder in Schwung zu bringen. Und da hat sie sich allerlei ausgedacht. Also zum Beispiel ein etwas eigenwilliges Subventionsprogramm. Ja, da können Leute dann ihre alten Autos mit Verbrennermotor oder alte Hausgeräte, alte Kühlschränke, Mikrowellen, Spülmaschinen zurückgeben und können dann neue Geräte erwerben. Zu einem subventionierten Preis, zu einem niedrigeren Preis, ja, und da hofft man eben, dass das den Konsum spürbar stimulieren wird.
Aber Kühlschränke und Mikrowellen, natürlich noch andere Maßnahmen, aber reicht das?
Naja, also ich glaube nicht, dass das rausreißen kann, ja, also wir haben hier im Grunde seit dem Platzen der Immobilienblase haben wir eine massive Vertrauenskrise, ja, also die Krise des Konsums ist eine Vertrauenskrise, ja, und hier muss die Regierung ansetzen, das Vertrauen zurückgewinnen, ansonsten droht hier die Gefahr, dass China in einer Abwärtsspirale versinkt, ja?
Das klingt nach einer schwierigen Aufgabe und nach eher düsteren Zukunftsprognosen.
Also rosig sind die Aussichten ja sicherlich nicht. Also ich will nicht sagen, dass sie ganz düster sind, aber mindestens durchwachsen, ja? Es gab natürlich einige vorsichtige Zeichen der Erholung. Anfang Jahr, ja, zum chinesischen Neujahrsfest haben die Leute wieder mehr Geld für Restaurantbesuche, für Kinobesuche, für Reisen ausgegeben. Also in einigen Städten sind die Immobilienpreise nicht mehr weiter gefallen. Ja, aber die meisten Experten, die sich auskennen, sind immer noch sehr skeptisch, was das laufende Jahr angeht. Auch gerade mit Blick auf weitere Zölle aus den USA. Und kaum jemand glaubt, dass China sein Wachstumsziel von 5% erreichen wird. Es sei denn, sie greifen im Laufe des Jahres nochmal tief in die Kasse. Ja, also viele gehen davon aus, dass das Wachstum eher bei 4% ankommen wird. Einige sagen sogar 3,5%. Also China geht trotz allem, was jetzt passiert ist, am Nationalen Volkskongress in eine unsichere Zukunft.
Matthias, ganz herzlichen Dank und liebe Grüße nach Peking.
Sehr schön, ich danke dir auch.
Das war unser Akzent mit China-Korrespondent Matthias Kamp. Ich bin Antonia Moser. Bis zum nächsten Mal.